Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann und ihr hört das Campus Radio Dresden. Dresden, das Leipzig für Coole. That's cool. Studieren im Osten? Warum nicht? Why not?
An einem grauen Montagabend treffe ich Ferdinand Schwarz in seiner WG direkt über dem Heumarkt in Köln. Danke dir. Das war ein nettes Willkommen.
Hallo.
Wie geht's dir, Ferdi?
Eigentlich super. Und auf eine Art auf jeden Fall entspannt wie länger nicht.
Das freut mich, dass du sagen kannst, dir geht's entspannt. Ich denke mal, es geht momentan nicht vielen Künstlern so. Wie hast du die Corona-Zeit erlebt?
Ja, also ich kenne das natürlich von vielen meiner Freunde und KollegInnen. Das ist natürlich eine super besondere Zeit und für viele auch extrem schwierig finanziell. Vor allem, wenn ich an Freunde denke, die irgendwie schon Kinder haben, eine Familie. Ich glaube, da ist das besonders heftig. Aber ich bin ja jetzt auch eigentlich noch Student und insofern war es jetzt wirklich vor allem einfach ein krasser Kulturschock von irgendwie jedem Abend auf ein Konzert gehen, irgendwie in eine Kneipe jeden Tag jammen mit Freunden und so, dass plötzlich alles wegfällt. Ich war dann auch mehrere Monate alleine in meiner WG und war plötzlich völlig auf mich allein gestellt und auch mit diesem Schaffen, was man so selbst macht, irgendwie was jetzt Üben angeht, Komponieren oder so, plötzlich ganz mit sich alleine zu sein und dadurch eigentlich auch viele neue Fragen plötzlich im Raum zu haben mit dem Thema, was will ich eigentlich machen? Also vor allem, wenn man plötzlich 24 Stunden Zeit hat am Tag, weil alles ausfällt. Das war auf jeden Fall so das ja, besondere Erlebnis an der Zeit jetzt erstmal.
Ist aus dieser merkwürdigen Zeit dann künstlerisch für dich etwas entstanden? Hast du daraus Motivation oder Inspiration ziehen können?
Ja, auf jeden Fall. Also plötzlich relativ befreit von vielen Zwängen, die so von außen kommen. Mich vielmehr noch mit politischen Sachen befassen können, mit Feminismus viel befasst, mit ausgegebenem Anlass natürlich auch viel mit Rassismus, so Sachen. Aber wirklich dann mal tiefer einsteigen zu können, wirklich mal ganzes Buch auch lesen zu können, ohne irgendwie groß unterbrochen zu werden. Ich bin auch viel noch irgendwie mit anderen Kunstformen mich mal befassen können, wie so Computerart und so, war eigentlich was, mal so checken, was eigentlich zeitgenössisch so abgeht, wenn man nicht irgendwie den ganzen Tag unterwegs ist. Und eben auch, wie man selbst ästhetisch so dazu steht. Das war ja eigentlich dann eine Gelegenheit, quasi da mal tiefer einsteigen zu können, ohne Ablenkung.
Was wäre dein Highlight gewesen diesen Sommer? Worauf hättest du dich am meisten gefreut, was ausgefallen ist?
Ja, das ist krass. Ich habe es halt immer noch im Kalender drinstehen. Das heißt, wenn ich es dann aufmache, sehe ich immer, wo ich jetzt eigentlich wäre oder was ich jetzt eigentlich gemacht hätte an dem Tag, wenn es nicht gekommen wäre. Und da gab es, ja, es gab auf jeden Fall echt einige Punkte. Und ja, auf jeden Fall so ein großer, das ist einfach so ein bisschen immer noch, auch wenn es jetzt nicht stattgefunden hat, aber auf jeden Fall absurd ist für mich, wäre halt mit den Anmalkantereit-Jungs nach Russland zu fahren, in die Ukraine und auch nach Istanbul in die Türkei. Auch alles Länder, wo ich noch nie war. Was mich mega interessiert hätte, wie viel das da abgeht, da Leute zu treffen, wie sich das auch anfühlt da so. Ja, und das wäre eigentlich so auf jeden Fall schon mit das Highlight gewesen.
Ja, schade, das ist nicht. Wie kam das eigentlich mit Anmalkantereit? Also wie lange bist du bei denen schon am Start, ist denn Peter?
Ja, geil. Gestern hatte der Chrissy, der Gitarrist von denen, Geburtstag. Und da haben wir auch nochmal, wie war das eigentlich? Ich bin in Köln groß geworden, wo die auch alle groß geworden sind. Und tatsächlich so richtig im gleichen Viertel, hier in Köln-Sülz, so im Südwesten. Und wir waren da alle auf der gleichen Schule. Und aber halt schon echt ein Stück auseinander. Ich weiß nicht, 5, 6 Stufen, was ja in dem Alter dann auch noch irgendwie ein Deal ist. Das heißt, wir haben uns da nicht so richtig kennengelernt. Man war zwar schon so ein Viertelsding so. Aber irgendwann habe ich mal irgendwo gespielt mit 15 oder so. Da haben die Jungs irgendwie schon Straßenmusik gemacht und man wusste irgendwie an der Schule, oh, die machen irgendwie was Cooles. Und danach hat mich Henning, der Sänger, hatte mich dann angesprochen, ob wir nicht mal irgendwie jammen wollen im Proberaum oder auf der Straße. Und ja, genau, so kam das. Und dann haben wir halt irgendwie angefangen so zu spielen und dann ist das natürlich irgendwie so, womit ich natürlich nicht gerechnet hätte, sondern plötzlich so abgegangen und dann war das eher so ein, ja, ein Job irgendwann, also irgendwie einfach ein riesen Ding, was für, also ja, mega krass.
Ja, richtig cool. Und wie eng bist du so zur Band? Also bist du Teil der Band oder bist du immer nur der Gast bei den Auftritten?
Ja, also grundsätzlich ist es wirklich so ein Gastding. Also es ist ja auch, ich spiele beim Konzert irgendwie, die spielen ihre 15, 16 Lieder oder so und ich bin dann zwischen 4 und 7 Songs so dabei. Und ich glaube, also auch musikalisch ist das so wirklich so der Platz als Add-on, so als ein extra Ding dazu. Irgendwie auch solistisch und es ist schon eher so ein Gastding, aber das sind natürlich auf jeden Fall alles meine Freunde auch. Und wir verbringen dann ja auch extrem viel Zeit auf extrem engem Raum zusammen, auch so Touren. Und das heißt, es ist schon auf jeden Fall, fühlt mich da schon sehr verbunden so.
Du hast eben schon mal das Thema Politik angesprochen und du hast gesagt, dass du dich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandergesetzt hast jetzt in der Corona-Zeit. Wie ist für dich das Verhältnis von Politik zu Musik? Ist Musik politisch?
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine von diesen Fragen, für die ich dann mal endlich mehr Zeit habe. Aber das ist auch ein Diskurs, der irgendwie schon lange in meinem Kopf abgeht, wo ich mich oft frage, was nehme ich mir da eigentlich raus, so privilegiert rumlaufen zu können, dass ich den ganzen Tag irgendwelche Töne spiele und überhaupt, wen das interessiert, welche Töne ich da spiele. Und da habe auf jeden Fall oft einfach den Gedanken, hey, müsste ich nicht irgendwas machen, was sinnvoll wäre, wo ich einen Impact habe, wo ich was verändern kann, müsste ich irgendwie, genau, so viel konkret, ich habe so ein Bedürfnis nach konkreterem Handeln. Und genau da zwischen diesem Konflikt stehe ich, aber auf der anderen Seite hat man natürlich irgendwie Publikum, man hat eine emotionale Verbindung auch zu diesem Publikum und man drückt sich ja auch aus und seine Bedürfnisse, die Dinge, die mich abfacken, drücke ich ja auch aus dadurch. Und ich könnte mir das auch nicht vorstellen, das sein zu lassen, auch dieses Privilegierte, mich den ganzen Tag mit Musik befassen zu können. Aber genau, das ist auf jeden Fall so ein Konfliktpunkt, zwischen dem ich immer stehe und wo ich ja auch immer Antworten suche. Also ich weiß es nicht so richtig, wie ich das verbinden kann, meine Bedürfnisse da in beide Richtungen. Und vielleicht ist das auch der Point so. Vielleicht geht es auch genau darum.
Glaubst du denn, die Trompete ist ein Instrument, mit dem man das vermitteln kann? Also ich meine, als Sänger hat man es natürlich einfach. Man kann halt seine Texte schreiben und darüber beeinflussen, irgendwie was rüberkommt. Aber du spielst ja Trompete. Wie weit glaubst du, dass es als Trompeter möglich ist, auch vielleicht jetzt nicht konkret, aber irgendwo emotional auch mit dem Publikum zu kommunizieren?
Ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Es geht nur abstrakt, emotional. Es gehört dann halt auf jeden Fall einfach dazu. Ich spiele halt dieses Instrument und versuche da tief einsteigen zu können und wirklich zu verstehen, was Musik macht und was Musik mit mir und Publikum machen kann. Aber letztendlich geht es dann, wenn es um gesellschaftliche Sachen geht, halt wirklich darum, einfach zu sprechen. Ich meine, so Kunst muss auch erklärt werden und dann muss es halt, also dann hat es irgendeinen emotionalen Wert und der ist abstrakt und das ist ja auch das Schöne, dass er für jeden einen eigenen Blickpunkt haben kann. Aber mein Bedürfnis dann auf jeden Fall einfach dazu sagen zu können, yo, das ist mein Abfuck über patriarchalen Scheiß. Und das kann dann irgendwie dann vielleicht eine neue Perspektive geben, aber darüber muss man sprechen. Das funktioniert halt auf jeden Fall nicht als Instrumentalist. So.
Ja, du hast gerade eben schon mal angesprochen, dass du gerne konkreter was machen würdest. Mhm. Engagierst du dich denn irgendwo oder gibt es irgendwo Punkte, wo du sagst, das ist mir besonders am Herzen?
Also ich bin hier in Köln jetzt seit ein paar Monaten bei den Students for Future am Start. Das ist halt mega schwierig. Also für mich war es so, okay, das ist jetzt so das Jahr Klimabewegung. Dieser Sommer ist der, wo es so richtig groß wird, wo es um alles geht so. Und da ist natürlich auch nochmal Corona schön von der Seite gekommen. Und das hat natürlich dann auch jetzt irgendwie mich natürlich auch aus so diesem Aktivismus raus befördert. Und deswegen ist es eigentlich viel, viel eher auf der Ebene mit Menschen zu sprechen, mit Freunden zu sprechen und halt auch diese Öffentlichkeit, die ich in gewissen Teilen habe, irgendwie zu nutzen, um Wissen oder meine Weltsicht oder so irgendwie zu teilen.
Ja. Wie siehst du das mit Corona? Ist das eher förderlich für das Klima oder ist es trotzdem eher ein Abbruch?
Naja, man sieht halt, was möglich ist. Man sieht halt, dass es mega der Scheiß ist, dass man nicht plötzlich alle Kohlesachen abstellen kann. Also man merkt ja nur, wie handlungsfähig Politik sein kann in Krisenzeiten und es muss jetzt einfach mal klar sein, dass es auch noch eine Klimakrisenzeit gibt, die enorm ist. Und Luisa Neubauer hat das auch jetzt letzte Woche, hat sie, glaube ich, dazu nochmal das ganz schön auf den Punkt gebracht, wo es genau dieses Ding, wir können handeln und wir haben auch die Macht dazu zu handeln und wir haben auch die Macht dazu, den Markt irgendwie mal zu sagen, wo es lang geht. Und es ist jetzt halt höchste Zeit, das mal zu sagen.
Ja. Was glaubst du, wird der Einfluss von Corona auf die Musikszene sein? Also
es ist also, wir werden mega viele Clubs zumachen. Es werden super viele Projekte noch mehr abhängig sein von Fördermitteln. Ich meine, jetzt schon keine Konzerte, ne? Super. Das wird auch so bleiben für das nächste halbe, dreiviertel Jahr mindestens mal so. Ich glaube, das ist in erster Linie Kacke.
Ja, auf jeden Fall. Wie stehst du zu Livestream-Konzerten? Hast du schon welche gespielt hast du Bock drauf?
Ich hab zwei gemacht. War auf jeden Fall gut im Sinne von, yo, ich könnte das viel besser machen. So, gemerkt, wie komisch das überhaupt ist, ohne Leute. Und was für andere Bedürfnisse ich dann habe, auch so, also irgendwie gemerkt, dass ich dann noch anders mit Leuten reden könnte, so, die sind ja da, aber ich merke es halt nicht und da so gemerkt, okay, da könnte ich viel besser drin sein, so. Aber letztendlich war es halt auch so, boah, das ist da, da geht es mir nicht drum, so. Dann möchte ich lieber irgendwie eine Platte aufnehmen und das irgendwie richtig schön machen. Das heißt, das hat mir leider nicht so viel Spaß gemacht, wie es ja hätte sein können und umso mehr war es dann jetzt irgendwie schon die ersten Konzerte draußen zu spielen, das heißt vor irgendwie so 5 Leuten oder so und dann ist es halt irgendwie, dann stellt noch jemand aus dem Publikum eine Frage, was ist das und das und dann ist es eigentlich so eher wie so ein Reden mit Leuten und das ist eigentlich das Geile, so. Das möchte ich eigentlich machen.
Ja, das heißt eigentlich hättest du dieses Jahr irgendwie ganz große Bühnen gespielt mit Anne-Mai Kantereit und dafür spielst du jetzt Konzerte vor 5 Leuten in ganz intimer Atmosphäre. Was gefällt dir denn besser? Also wo fühlst du dich wohler?
Es war ja eh eigentlich schon die meiste Zeit so, dass ich dieses mega Privileg habe, da mit den Jungs auf so riesigen Bühnen zu spielen. Und das hat ja auch am Anfang von diesem Jahr noch funktioniert. Da haben wir ja noch viele Konzerte gespielt. Und ich habe aber immer nebenher schon die ganzen Jazz-Konzerte oder ja, so ein bisschen experimentelleren Kram gemacht. Ob das jetzt mit Bokoya sei, so, wo es dann halt wirklich eher so irgendwie 40 Leute sind. So wie das mit den Jungs ja eigentlich auch angefangen hat, da haben wir auch so Sachen noch gespielt, super kleine Konzerte. Und es hat beides seinen eigenen Reiz. Also es ist kaum vergleichbar, weil es so enorm anders ist. Und natürlich ist dieses persönliche, super nahe und enge schon sehr stark und das andere ist halt dann auf eine andere Art nochmal wie so ein Rausch. Also weil es natürlich dann irgendwann absurd ist, wenn man sich nicht mehr vorstellen kann, was das eigentlich soll. So mit den ganzen Menschen.
Ja, krass. Und wie geht's jetzt für dich weiter? Also, weiß ich nicht, deine ganzen Bandprojekte, spielt ihr jetzt wieder und habt ihr denn die Zeit vielleicht auch genutzt, um irgendwie Songs aufzunehmen oder so? Was ist jetzt eure Perspektive?
Ja, also mit meiner dieser Jazz-Hip-Hop-Band Bukoya, haben wir viel gearbeitet, viel die Zeit genutzt. Echt, das sind glaube ich jetzt gerade 3 Alben, die so in der Phase sind. Eins wird noch aufgenommen, aber 2 sind schon quasi fertig. Da haben wir uns irgendwie viel zusammengesetzt und auch irgendwie so online arbeiten gelernt und genau, da kommt viel, worauf ich mich sehr freue, sehr irgendwie andere interessante Musik. Andere Projekte sind mehr untergegangen, aber das ist auf jeden Fall was, wo sich die Zeit ja auf eine Art gelohnt hat. Ja.
Gibt es da schon ein Release-Datum?
Ja, das Datum, also ich habe heute haben wir, glaube ich, die Pressung final, also die Testpressung, wie das immer so ist bei so Vinyl-Sachen, abgesegnet. Das heißt, das müsste ja irgendwann im Herbst, Winter kommen, endlich. Aber genau, also für mich, ich habe es ja schon gesehen, jetzt das Cover auch, und dann dadurch ist es für mich jetzt schon auf eine Art da. Aber genau, es wird wahrscheinlich Herbst, Winter sein. Genau.
Ist es euer erstes Album auf Vinyl?
Nee, es ist das zweite auf Vinyl, was wir haben.
Und wie fühlt sich das an?
Also mit der Band das fühlt sich super an, weil wir immer noch lernen dazu, wie wir untereinander arbeiten, wie die Musik klingen soll. Und das war bei dem Album genauso, aber jetzt eben, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass es wirklich so viel ist, was jetzt gerade da abgeht. Es ist halt so ein Teil von so einem Puzzle ich glaube, bis das ganze Material rausgekommen ist, sind es echt noch so 2 Jahre. Und ich denke mir immer, ich will es eigentlich jetzt alles schon irgendwem zeigen. So, weil, genau, deswegen ist es eher so ein, ich möchte, dass das jetzt mal irgendwie rauskommt.
Ja, richtig cool. Das heißt, für euch war dann Corona tatsächlich eher irgendwie so eine Art Chance?
Für die Band schon, für andere natürlich nicht. Und mit der Band wären jetzt auch Konzerte geplant gewesen. Wir haben jetzt im Januar nochmal so eine Deutschland-Tour geplant, die ja unsicher ist, aber eigentlich fertig geplant. Das heißt, die müsste stattfinden. Hoffentlich ist das möglich und im September 2021 auch. Genau, aber kann natürlich auch sein, dass das nicht klappt und dann gleicht sich das vielleicht irgendwann mit der Chance und Nachteil dann doch irgendwann leider wieder aus.
Kommt ihr auch nach Dresden zufällig bei der Tour?
Wir kommen nicht nach Dresden leider, nee. Wir haben hoffentlich etwas in Leipzig im Connewitz, Conner Island. Genau, aber Dresden haben wir leider nicht geschafft.
Schade, schade. Ja, dann, geil. Also, wenn ihr Bock habt auf Vinyl, dann kommt bald Bukoya als Platte raus. Gibt es schon einen Namen für das Album?
Remember Me.
Remember Me.
Nächste, ja.
Nice, da freue ich mich drauf. Cool, und den werden wir mit Sicherheit auch im Radio spielen.
Geil, danke.
Danke dir, Ferdi.